Alles aussteigen, rufe ich, als die Wimmelbahn hält. Wir sind in Thüringen. Wir sind heute auf dem Bauernhof von Jakob und Mechthild. Und wir besuchen den Schäfer Kai, der heute mit seiner Herde hier ist. Oh, klasse, Wimmelbiene klatscht in die Hände. Schafe sind so süß. Die Landwirtschaft in Thüringen ist unheimlich vielfältig und hier wird fast alles angebaut. Die Schwarzerde im Thüringer Becken ist einer der fruchtbarsten Böden in ganz Europa. Charlie schaut ein wenig skeptisch und meint, Hauptsache, hier gibt es irgendwo Leberwurstbrote. Jakob kommt schon auf uns zu. Hallo, ihr kommt gerade richtig. Wir haben eben mit der Ernte der Braugerste angefangen. Wollt ihr zuschauen? Da lassen wir uns nicht lange bitten. Braugerste wird, im Gegensatz zu Futtergerste, erst im Frühjahr angebaut. Aus dieser Gerste wird also Bier gebraut, frage ich. Kann man das denn nicht mit jeder Gerste machen? Oh nein, bei Futtergerste ist es wichtig, dass sie möglichst viel Eiweiß bildet. Und genau das kann man bei Braugerste gar nicht gebrauchen. Wir gucken erstaunt. Ich dachte immer, das wäre gut, überlege ich. Bei Tierfutter ist es wichtig, dass es viel Eiweiß enthält. Beim Bierbrauen würde durch zu viel Eiweiß zu wenig Schaum entstehen. Während Jakob kurz zum Mähdrescherfahrer rübergeht, nehme ich prüfend ein paar Halme in die Hand. Interessant, wie aus Getreide, Brot, Bier und so viele andere Sachen entstehen können, denke ich. Wimmelmax bückt sich. »Wer bist du denn?«, fragt er den Feldhamster, der vor ihm aus dem Boden gekrochen ist und eine Gerstenähre in der Hand hält. »Ich bin Fips und mich juckt es überall. Kannst du mich mal bitte am Rücken kratzen?« Die Gerstenähre lacht. »Du bist selber schuld. Du weißt doch, dass unsere Grannen, so nennt man die feinen Haare an einer Gerstenähre, schrecklich jucken.« »Lebst du hier im Feld?«, möchte Wimmelmax wissen. »Ja«, antwortet Fips. »Wir Feldhamster graben unterirdische Gänge und ernähren uns von den Samen der Kräuter und des Getreides. Das ärgert den Bauer immer ein bisschen, aber dafür wird durch unsere Gänge der Boden immer schön durchlüftet. Außerdem sorgen wir dafür, dass Kräuter und andere Pflanzen auch woanders wachsen.« »Wie macht ihr das denn?«, staunt Wimmelmax. »Für den Winter legen wir uns Vorratskammern an, wo wir die Samen, die wir nicht sofort essen, verstecken«, erklärt Fips. »Und dabei sind wir so im Stress, dass wir manchmal vergessen, wo wir sie vergraben haben. Dann wachsen da im nächsten Frühjahr neue Kräuter.« Wimmelmax muss lachen. »Das, was ihr fresst, baut ihr auch selber wieder an.« Fips grinst stolz und nickt. »Von Mitte Februar bis Mitte April wird gesät«, erzählt die Gerstenähre. »Braugerste muss absolut sauber sein, sonst nimmt's die Brauerei nicht an. Wenn ab Juli dann geerntet wird, muss auch der Mähdrescher vorher sorgfältig gereinigt sein, damit auf keinen Fall anderes Getreide oder Unkräuter drin sind. Nach der Ernte lagert Jakob die Gerste zuerst in seiner Lagerhalle ein und dann geht es zur Melzerei.« »Was ist eine Melzerei?«, fragt Wimmelmax. »Dort wird Malz hergestellt. Die Körner werden auf den Boden geschüttet, mit Wasser befeuchtet und so zum Keimen gebracht. Nach einigen Tagen, wenn der Keim gewachsen ist, wird das Getreide dann wieder getrocknet. Das nennt man Darren. Je nach Dauer und Temperatur kann man das Malz hell oder dunkel machen. Nach dem Darren wird dann der Keim mit einer Maschine entfernt, denn der hat zu viel Protein. Danach werden die Körner gemahlen und so entsteht das Malz. Beim Bierbrauen ist Malz der wichtigste Bestandteil. Es sorgt für die Gärung der Hefe und somit für das Aroma des Bieres, erklärt die Gerstenähre. »Bei uns zu Hause gibt es ab und zu Malzbier«, sagt Wimmelmax. »Genau«, sagt die Gerstenähre. »Das ist dann ganz dunkles, süßes, alkoholfreies Bier.« »Und schmeckt total lecker«, meint Wimmelmax. »Aber auch im Malzkaffee zum Beispiel und für viele Süßigkeiten oder Gebäck wird Malz verwendet.« »Kommt mal mit«, sagt Jakob, »ich möchte euch etwas zeigen.« Er steigt auf den Trecker und fängt an, am Computer einige Knöpfe zu drücken. Auf einmal scheint der Trecker ein ganz klein wenig abzusinken. Wimmelmax und ich staunen. »Was hast du gemacht?«, fragt Wimmelmax. Ich wollte euch die Reifendruckregelanlage einmal vorführen. Ich kann den Reifendruck von der Kabine aus regulieren. Arbeiten wir auf dem Feld, lasse ich den Druck ab. So bekomme ich mehr Auflagefläche, einen besseren Grip und arbeite bodenschonend. Wenn ich dann wieder auf die Straße fahre, wird der Reifendruck wieder erhöht. Irre, die Technik, sage ich. Was wächst denn da vorne, fragt Wimmelmax. Tante Gisela hat sowas Ähnliches im Gemüsegarten. Ich glaube, das sind Erbsen. Stimmt, sagt Jakob. Das sind Erbsen und Bohnen. Aber die sind nicht für den menschlichen Verzehr. Die nennt man Leguminosen. Sie gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler. Wir bauen das hier als Futter für die Tiere an. So können wir auf Soja verzichten. Was ist denn so besonders an Leguminosen? Fragt Wimmelmax. Schaut mal her. Jakob zeigt uns die Wurzeln der Pflanzen und wir sehen, dass da ganz viele weiße Kügelchen dran sind. Das haben nur Leguminosen. Das sind die Knöllchenbakterien. Diese vielen, winzig kleinen Kügelchen sorgen dafür, dass die Pflanze den Stickstoff aus der Luft bindet. Ihr habt auf eurer Reise doch bestimmt schon etwas über Stickstoff gehört, oder? Oh ja, ruft Wimmelmax. Stickstoff ist der Motor für das Wachstum jeder Pflanze. Ohne ihn wächst sie nicht. Ganz richtig. Und Leguminosen versorgen sich selbst mit Stickstoff. Und es kann auf eine zusätzliche Düngung verzichtet werden. Außerdem lockern Leguminosen durch ihr Wurzelwerk den Boden auf. Das Tolle aber ist, nachdem die Leguminosen geerntet worden sind, bleiben die Wurzeln und der Stickstoff im Boden. Und die nächsten Pflanzen haben gleich die richtigen Nährstoffe zur Verfügung. Es gibt noch viele andere Leguminosen, Klee und Lupinen zum Beispiel. Sie werden auch oft als Zwischenfrucht angebaut. Im Spätsommer werden die Bohnen und Erbsen mit dem Mähdrescher gedroschen und dann zu Futter verarbeitet. Warum pflanzt du denn Erbsen und Bohnen zusammen an, fragt Wimmelmax. Erbsen sind bei Starkregen und Wind sehr anfällig. Sie legen sich dann gerne hin und stehen auch nicht wieder auf. Es wird dann beim Dreschen sehr schwierig und ist eine richtige Wühlerei. Bohnen haben eine höhere Standfestigkeit und wenn sie zusammenstehen, ziehen die Bohnen die Erbsen mit nach oben. Bauern sind richtig erfinderisch, staunt Wimmelmax. Jetzt zeige ich euch noch unseren Raps, sagt Jakob. Raps ist aber keine Lego-Gummihose oder wie das heißt. Ich kämpfe noch mit dem Wort. Leguminose. Nein, er ist eine Ölfrucht. Was macht man eigentlich mit Raps? Aus den kleinen schwarzen Körnern, die in Schoten wachsen, wird Rapsöl gemacht. Das ist zusammen mit Sonnenblumenöl das am meisten verwendete Öl. Ihr habt das doch zu Hause bestimmt auch, sagt Jakob. Ja, wir kochen damit und an den Salat kommt es auch, sagt Wimmelmax. Stimmt, nickt Jakob. Es ist ein sehr hochwertiges und gesundes Öl. Raps wird auch zur Herstellung von Biodiesel verwendet, erklärt Jakob. Raps braucht von der Aussaat bis zur Ernte fast ein ganzes Jahr. So lange, staunt Wimmelmax. Ja, im August wird er gesät. Nach der Grundversorgung des Bodens mit Nährstoffen wird dieser zuerst sauber gemacht. So nennen wir es, wenn Unkraut, das das Wachstum der Pflanze behindert, entfernt wird. Dann wird ausgesät. Und wenn die Pflanzen auflaufen, also wenn sie beginnen, aus dem Boden zu wachsen, bekommen sie einen Schutz gegen Schädlinge, die sogenannten Erdinsekten. Oft muss diese Behandlung 2 bis sogar 3 Mal wiederholt werden. Im Winter ruhen die Pflanzen und sammeln Kräfte für das Wachstum im kommenden Frühjahr. Wenn dann der Raps im Frühsommer blüht, ist das für mich die schönste Zeit im Jahr. Das Gelb leuchtet und es summt und brummt überall. Ein blühendes Rapsfeld ist ein Schlaraffenland für Bienen und Insekten. Unser Imker baut dann immer einen seiner Bienenstöcke hier auf und macht leckeren Rapsblütenhonig. Bienen sind unsere wichtigsten Partner für die Bestäubung des Rapses und deswegen achten wir Bauern ganz genau darauf, dass wir ihnen Nahrung und Lebensraum geben. Ende Juli, Anfang August wird der Raps dann gedroschen. Das ist immer spannend, denn wir müssen den optimalen Erntezeitpunkt genau treffen. Manchmal reichen schon ein etwas stärkerer Wind oder ein Regenschauer und die Schoten mit den Körnern fallen ab. Das kann zu Ernteausfällen führen. Guck mal, sage ich. Da hinten gibt es Blühstreifen. Hast du die angelegt, Jakob, frage ich. Blüh- oder Ackerrandstreifen werden überall an den Rändern von Äckern angelegt, die an Ufern oder Gräben liegen, erklärt Jakob. Wir dürfen dort auf einer Breite von mindestens einem Meter keinen Dünger und keine Pflanzenschutzmittel einsetzen. Die Blühsaaten, die wir ausbringen, bieten später Insekten Nahrung und Lebensraum. Insekten, Bienen und Schmetterlinge sind sehr wichtig für die Natur. Sie sorgen für die Bestäubung und somit Vermehrung von Pflanzen. Und sie wiederum sind natürlich Nahrung für Vögel. Leider denken immer wieder Spaziergänger, dass sie hier einfach reingehen und Blumen pflücken können. Das ist sehr schade, denn sie nehmen den Tieren ihre Nahrung und ihren Wohnraum. »Musst du das denn machen?«, fragt Wimmelmax. »Nein, die Aussaat dieser Blühstreifen ist freiwillig. Die Bearbeitung und das Saatgut bezahle ich selbst. Viele Kollegen legen zusätzlich noch Blühflächen an. Vielerorts findet man auch Streuobstwiesen oder Hecken, die Landwirte anpflanzen. Bei einem neuen Projekt, das Agroforst heißt, werden auf einer Fläche Beerensträucher, Laub- und Obstbäume sowie Feldfrüchte zusammen angebaut. Es entsteht eine Artenvielfalt. Außerdem wird der Boden widerstandsfähig gegen Trockenheit und Starkregen gemacht. Cool, staunt Wimmelmax. Jetzt zeige ich euch tierische Naturschützer, sagt Jakob. Seht ihr? Da vorne ist Kai mit einem Teil seiner Herde. Kai ist Schäfer und er beweidet die Fläche hier. Das laute, mehrstimmige Bäh, gemischt mit dem typischen Gemecker der Ziegen, ist nicht zu überhören. Und da vorne sind ja auch Wimmelbiene und Charlie, ruft Wimmelmax. Die beiden haben schon Freundschaft mit den Ziegen geschlossen. Kai beweidet mit seinen Herden viele Naturschutzflächen hier in der Gegend. Die können nicht mit Maschinen bearbeitet werden und deshalb werden die Schäfer beauftragt, erzählt Jakob. In den Moorgebieten würden die Maschinen stecken bleiben oder sogar versinken und auf anderen Flächen, wie zum Beispiel Heideflächen, würden Maschinen mehr kaputt machen als pflegen, erklärt Jakob. Wenn diese Flächen nicht gepflegt werden, verwuchern und verwildern sie. Es wachsen dann nur noch Buschwerk, Unkraut und Brennnesseln. Und es können dort keine Insekten, Vögel oder Wildtiere mehr Nahrung finden. Der Schäfer ist auf diesen Flächen auch für die Pflege von Bäumen und Sträuchern verantwortlich, erklärt Jakob. Er schneidet sie zurück, damit sie wieder neu austreiben und zum Beispiel Beeren dort wachsen können. Am Deich bei Thorsten in Schleswig-Holstein gibt es keine Ziegen, überlegt Wimmelmax. Ich bin echt gespannt, warum Kai welche hat. »Hallo«, ruft der Schäfer Kai, der gerade einige seiner Tiere aus dem Transporter auslädt. Wimmelbiene steht am Transporter und streichelt die Ziegen. »Ich bin gerade mit meiner Herde hier an dieser Fläche angekommen. Wollt ihr beim Ausladen zuschauen?« »Das sind aber viele. Und das ist nur eine meiner Herden«, erklärt Kai. »Wimmelbiene, hast du neue Freunde? Das hier sind Hilda und Tilda. Und ihre Kolleginnen«, stellt Wimmelbiene vor. »Warum lebt ihr hier zusammen mit den Schafen?«, fragt sie die Ziegen. »Bäh«, antwortet Hilda. »Wir sind zwar nicht verwandt, aber wir leben genauso gerne in einer Herde.« »Genau«, meckert Tilda jetzt. »Der Unterschied ist, dass die Schafe von unten fressen und wir von oben.« Wimmelbiene staunt. »Wie meinst du das denn?« »Schafe fressen Gras und Kräuter. Sie fressen also unten. Und wir mögen gerne Gehölze. Wir knabbern die Rinden von jungen Bäumen oder Büschen, die man da nicht haben möchte, weil sie den Platz für andere Pflanzen wegnehmen. Junge Birken zum Beispiel verbreiten sich sehr schnell«, sagt Tilda. »Und wir können klettern«, fügt Hilda hinzu. »Das können Schafe nicht. So erreichen wir auch in Gebieten mit Steinen und Felsen unser Futter. Außerdem sind Schafe richtige Helikoptereltern«, meckert Tilda jetzt. »Die Lämmer bleiben die ganze Zeit bei ihren Müttern. Unsere Zicklein bleiben in der ersten Zeit nach ihrer Geburt an einer schönen, gemütlichen Stelle liegen und wir kommen nur zum Säugen. Die Rehe im Wald machen es genauso wie wir.« Wimmelbiene staunt. »Wiederkäuer sind wir Schafe und Ziegen übrigens beide«, erklärt Tilda. »Genau wie Kühe«, meckert Hilda. »Die Schafe halten mit ihrem kurzen Verbiss die Grasnarbe in Ordnung, ohne die Wurzeln zu beschädigen. So wird das Wurzelwerk fester und es wächst dicht nach. Und schaut mal, mit ihren kleinen Hufen treten die Schafe zusätzlich die Grünfläche breit und fest. Sie funktionieren wie kleine Trippelwalzen. Wir waren mit der Herde sogar schon mal auf einem Sportplatz. Der war richtig kaputt von den vielen Fußballspielen. Tor! Tor! Ruft eine Ziege, die auf der anderen Seite des Transporters steht. Nein, Gerti, heute gibt es kein Fußball, meckert Tilda. Werdet ihr eigentlich auch geschoren? Möchte Charlie jetzt wissen. Oh nein, ruft Hilda. Unser Fell wächst ja nicht so wie die Wolle der Schafe. Wusstet ihr eigentlich, dass diese Wolle angezüchtet wurde? Wimmelbiene und Charlie staunen. Wie, die sahen nicht immer so aus? Fragt Charlie. Nein, als die Menschen ganz, ganz früher erkannten, dass man Schafwolle nutzen kann, fingen sie an, die Schafe so zu züchten, dass die Wolle immer wieder nachwächst. Einmal im Jahr kommen die Schafscherer. Das sind richtig harte Jungs. Die kommen von ganz weit weg. Ich glaube aus Neuharlinger Siel, überlegt Hilda. Nein, aus Neuseeland kommen die, ruft Hilda. Die kommen mit einem Flugzeug und fahren von Schäferei zu Schäferei. Einmal im Jahr werden die Schafe geschoren. Das ist Hochleistungssport und es gibt sogar Weltmeisterschaften. Schafwolle ist ein tolles Naturprodukt ohne irgendwelche Zusätze. Es hält sowohl Kälte als auch Wärme ab. Wenn die Schafe nicht geschoren werden, verfilzt die Wolle und es nisten sich Läuse oder andere Parasiten ein. Hilda ergänzt, außerdem geben Schafe und Ziegen Milch, aus der kann man leckeren Käse machen. Den verkauft Kai hier in seinem kleinen Lädchen. Es gibt auch tolle Seife aus Schafsmilch. Die Wolle der Schafe enthält obendrein Lanolin. Das kommt in Cremes oder andere Pflegeprodukte. Das hat meine Mama auch, sagt Wimmelbiene. Sie sagt, dass man davon ganz weiche Haut bekommt. Stimmt, sagt Hilda. Die Schafscherer haben deshalb auch ganz weiche Hände, weil sie den ganzen Tag in die Wolle fassen. Harte Jungs mit weicher Haut. Seid ihr eigentlich das ganze Jahr draußen, möchte Charlie jetzt wissen. Wenn es eben geht, sind wir das. Da weiden wir dann auf Wiesen, auf denen das Gras zu lang geworden ist, oder? Wir sind auf Ackerflächen und fressen die Zwischenfrucht, die die Bauern angelegt haben, antwortet Tilda. Im Stall sind wir nur, wenn einer krank wird oder wenn im Winter Lämmer geboren werden. Was kriegt ihr denn im Winter zu fressen, fragt Wimmelbiene. Es gibt Mais-Silo, das Kai von einem Bauern hier aus der Gegend kauft. Und Heu gibt es auch. Das macht Kai aber selber. Wie jetzt, staunt Wimmelbiene. Dann muss er auch noch Futter für die Tiere anbauen und ernten und pressen? Ja, sagt Hilda. Der Kai hat schon jede Menge zu tun, damit es uns gut geht. Aber das wissen wir auch und deswegen fühlen wir uns auch sehr wohl hier. Ja, nickt Hilda. Kai sorgt prima für uns. Der Tierarzt kommt sofort, wenn einer krank ist. Wir bekommen Wurmkuren, und zwar jede von uns einzeln. Mit einer Art Spritze wird die ins Maul gespritzt. Bei allen 1000 Tieren einzeln, ruft Wimmelbiene. Ja klar, selber löffeln können wir ja nicht, lacht Hilda. So, jetzt müssen wir aber auf die Wiese. Tschüss, Wimmelbiene und Charlie, verabschieden sich Hilda und Tilda. Tschüss, ihr beiden, und vielen, vielen Dank. Du, Kai, schlachtest du deine Tiere eigentlich auch? Ja, sagt Kai. Es gibt unheimlich viele leckere Sachen aus Schaf- und Ziegenfleisch. Da die Schafe beinahe ganzjährig draußen leben, ist es ein absolut natürliches Lebensmittel. Es ist sehr gesund und hochwertig und natürlich regional. Es ist schade, wenn in den Supermärkten Schaffleisch in der Gefriertruhe liegt, das vom anderen Ende der Welt hergebracht werden muss. Hast du eigentlich auch Hunde, die auf deine Herde aufpassen? Fragt Wimmelbiene. Ja, ich habe 3 Hütehunde und 3 Herdenschutzhunde, sagt Kai. Meine Hütehunde hüten die Herde. Sie passen auf, dass sich kein Schaf entfernt und wenn das passiert, treiben sie es zurück. Sie helfen mir so auf den Wanderungen von einer Fläche zur nächsten und sind tagsüber meine wichtigsten Mitarbeiter. »Ich wäre bestimmt ein toller Hütehund«, bellt Charlie. »Dann müsstest du den ganzen Tag laufen Und vor allem aufpassen und dürftest nicht in der Sonne liegen und schlafen, lacht Mimmelmax. Charlie schmollt. Was sind denn dann Herdenschutzhunde, Kai? Fragt er. Das sind ganz speziell gezüchtete Rassen, die Herde schützen. Diese Hunde werden schon als Welpen in der Schafherde geboren und verlassen diese auch nicht. Während meine Hütehunde mir nicht von der Seite weichen und auch mit ins Haus kommen, wollen die Herdenschutzhunde das gar nicht. Wenn die Hütehunde Feierabend machen, fangen die Herdenschutzhunde mit der Arbeit an. Sie bleiben auch nachts bei der Herde und verlassen diese niemals. Sie laufen auch nicht hinter einem Schaf oder einer Ziege her, die weglaufen will. Wenn sich jemand der Herde nähert, fangen sie an zu bellen. Und wenn das nicht reicht, werden sie böse. In vielen Gebieten, wo Wanderer, Fahrradfahrer oder Spaziergänger unterwegs sind, kann man Herdenschutzhunde deshalb auch nicht einsetzen. Sie unterscheiden nämlich nicht, ob es jemand gut mit den Schafen meint oder nicht. Wenn ihr unterwegs seid und eine Schafherde seht, kommt bitte nicht auf die Idee, über den Zaun zu steigen, um die Tiere zu streicheln, erklärt Guy. Musst du diese Zäune eigentlich immer wieder auf- und abbauen, frage ich. Ja, immer wenn die Herde weiterzieht. Das ist fast jeden Tag der Fall und dauert ein paar Stunden. Unsere Schafe sind Naturschützer, Greenkeeper und Saatenvermehrer. Wusstet ihr, dass man in der Wolle, im Kot und an den Klauen der Tiere mehr als 10.000 unterschiedliche Samen gefunden hat, die die Tiere natürlich weitertragen? Sie verbreiten so seltene Kräuter und Pflanzen. Sag mal, Kai, fragt Wimmelmax jetzt, gibt es hier eigentlich auch Wölfe? Ja, die gibt es hier auch, nickt Kai. Wölfe sind echt schlaue Tiere, erklärt er. Die denken sich, warum soll ich im Wald Rehe jagen? Das ist mir viel zu anstrengend. Die Schafe sind ja eingezäunt und laufen nicht weg. Kannst du denn nicht höhere Zäune bauen, frage ich. Wenn das so einfach wäre, sagt Kai. Wölfe haben schon 2 Meter hohe Zäune überwunden. Außerdem müsste ich so einen Zaun auch eingraben, denn Wölfe buddeln sich auch unter Zäunen durch. Wie soll ich einen so hohen Zaun täglich auf- und abbauen und auch noch eingraben? Und wenn du nachts bei deiner Herde bleibst, so wie die Hirten früher, fragt Mimmelbiene. Kai schüttelt den Kopf. Auch ein Schäfer muss ab und zu mal schlafen. Es stimmt übrigens nicht, dass die Schäfer früher Tag und Nacht bei ihrer Herde waren. Meistens waren nachts arme Menschen, die wenig Geld hatten bei den Herden, und der Schäfer hat sie dafür bezahlt. Das war oft sehr gefährlich. Heute gibt es das nicht mehr, und das ist auch gut so. Der Wolf ist für die Schäfer ein echtes Problem. Zum Glück passen die Herdenschutzhunde auf. Wimmelmax und Wimmelbiene sind mit Charlie an den Stand mit den Thüringer Bratwürsten gelaufen. Das ist eine echte Spezialität hier. Ob die hier wohl auch Leberwurstbrote verkaufen? Fragt Charlie hoffnungsvoll. Max, Biene, Charlie, wir müssen los. Wir kommen, Onkel Ralf. Da hat Charlie doch tatsächlich ein Leberwurstbrot ergattert. Sogar mit regionaler Thüringer Leberwurst. Wir verabschieden uns von Jakob, Mechthild und Kai und bedanken uns für den tollen Tag in Thüringen. Wo geht es denn jetzt hin, Onkel Ralf? Fragt Max, während er seine Superkräfte-Gummistiefel auszieht und zu Bienes in die Truhe legt. Jetzt geht es weiter nach Bayern, sage ich. Ich bin schon echt gespannt, was wir da alles sehen und erleben werden. Ihr auch? Habt ihr unsere Thüringer Suchfigur schon entdeckt? Dieses Mal sind es gleich 2. In Weimar gibt es ein Doppeldenkmal der beiden. Eine Zeit lang haben sie ja dort gelebt. Es gibt viele weltberühmte Gedichte und Theaterstücke von ihnen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche nach Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe.